Ja, Einstiegsfrage, warum sind wir Christen eigentlich Christen? Oder politisch korrekter formuliert, um niemanden zu vereinnahmen, warum sind Christen Christen? Reicht es nicht, einfach nett und freundlich zu sein, offen, tolerant, Werte haben, einander respektieren, eine gute Erziehung fruchtbar werden lassen, moralische Grundsätzen folgen? Reicht das nicht? Wenn wir uns vorstellen, alle Menschen würden so sein, offen, nett, tolerant, mit wertvollen Werten unterwegs und das in ihrem Leben widerspiegeln, dann sähe die Welt doch schon viel besser aus. Christen sagen trotzdem, nein, das reicht nicht. Dann ist natürlich gleich die Frage, warum? Eigentlich finde ich die Antwort ganz einfach. Eigentlich. Wir sehen doch, wie es den Menschen um uns herum geht. Wir hören sie klagen, wir lesen, was alles Mögliche auf Facebook gepostet wird oder über WhatsApp kommt. Da ziehen die Menschen, sich mal im Bild gesprochen, doch manchmal ziemlich aus. Wie schlecht es ihnen geht, man liest auch Gutes, klar, die Sachen sind gemischt, aber so das Jammern, das Klagen kommt doch immer wieder auch durch, der Stress. Und oft ist er ja auch im Positiven verpackt. Wenn dann einer postet und sich freut, dass er endlich mal eine halbe Stunde Zeit für eine Tasse Kaffee hat, dann sagt das doch, dass er 23,5 Stunden den Rest des Tages eher unbefriedigt lebt. Ja, gute Grundsätze haben, Werten folgen, einander höflich, freundlich zuvorkommen, begegnen, das ist alles gut, das tut gut, das wissen wir alle zu schätzen, auch ich, aber es füllt nicht unsere letzten Sehnsüchte. Diese sehnsüchtigen, diese leeren, im Tiefen leeren Menschen beschreibt Jeremia einmal so, wie ein kahler Strauch in der Steppe. Ja, ein sehr stark sprechendes Bild. Durst haben, trocken sein. Wenn man nicht schon tot ist, dann zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben haben. Ausgelaugt sein. Bin ich zu leise, zu laut? Alles gut. Ausgelaugt sein steckt in dem Bild mit drin. Keine Energie haben für das, wo man sich ständig gefordert sieht. Immer gut drauf sein müssen. Ja, sollen, eigentlich, wollen, aber wer kann das schon? Jeremia fährt fort, Menschen, die nicht sehen, dass Gutes kommt. Hoffnungslosigkeit. Woher soll auch was kommen, wenn nichts da ist? Gott kann das. Er hat die Welt und uns aus dem Nichts geschaffen. Das heißt, bei uns hat er ein bisschen Erde dazu genommen, aber die Welt hat er aus dem Nichts geschaffen. Das ist Gottes Privileg. Das zeichnet ihn aus. Wenn wir etwas schaffen, etwas bewirken, etwas tun wollen, brauchen wir immer irgendetwas dafür, um daraus etwas zu machen. Aber wenn nichts da ist, wenn aus dem trockenen Boden nichts raus zu saugen ist und die Sonnenhitze von oben auch das Letzte und Vorletzte aus uns aussaugt, dann sind wir am Ende und wissen nicht, woher noch etwas Gutes kommen soll. Und noch schlimmer als das Gute nicht sehen ist, das Schlechte erwarten. Das ist noch übler als das berühmte halbleere Glas. Wenn Menschen überall Bedrohungen vermuten, Betrug, geheime Machenschaften. Ich kenne das von mir auch und ertappe mich immer wieder dabei, das Gute oder gar nichts Gutes sehen können. Das ist ganz gefährlicher Sog, in denen wir da reingeraten können. Jeremia sagt weiter, die an dürren Städten in der Wüste wohnen. In meiner Suchmaschine war neulich mal so ein Foto auf der Startseite von einer Wüste. Alles braun, depressiv braun, da wächst kaum was. Nur ganz vereinzelte, erwähnte Sträucher. Trostlos. Wo diese Menschen sind, passt irgendetwas nicht. Da sind die bösen Nachbarn, da sind die faulen Kollegen, dann geht das Auto kaputt, dann hat man schon wieder Grippe oder immer noch. Immer bremst irgendwas, der berüchtigte Sand im Getriebe. Und die Sehnsucht wächst, doch mal endlich richtig loslegen zu können, frei sein. Wenn wir erst mal unser eigenes Haus haben, habe ich Menschen sagen gehört, wenn ich erst mal in Rente bin. Sehnsucht nach Freiheit, nach Durchatmen, nach Durchstarten können. Und ja, wir wissen, wie es ausgeht, es kommt nie. Wenn man dann in Rente ist, kommen die Zipperlein. Und es geht ja schon 10 Jahre vorher los, wie man an mir sehen kann. Wäre es da nicht schön, zu sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist? Auch das ist ein Bild, das Jeremia in genau diesem Zusammenhang entfaltet. Ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und der Jeremia hat Freude daran, dieses Bild richtig schön auszumalen. Bäume am Wasser gepflanzt, die am Bach ihre Wurzeln ausstrecken. Auch ein sprechendes Bild, ganz anders. Selbstverständlich versorgt sein, wie der Herzschlag, wie der Atem lebt und geht. Den kontrollieren wir nicht, den brauchen wir nicht anzufeuern. Gott sorgt dafür, dass das geht, ohne dass wir uns sorgen und kümmern. Zufrieden sein, gelassen sein, einfach leben. Der Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der sich nicht fürchtet vor der Hitze, denn das Laub ist grün. Lebensspendendes Wasser, das ist nicht nur da, irgendwo fließt da vorbei, sondern es geht hinauf, bis in die letzten Blätter, bis in unsere Haarspitzen hinein. Die heute sogenannten Ressourcen, die Möglichkeiten, das Kapital ist nicht nur irgendwo da, sondern wir können es auch nutzen. Und im grünen Laub ist es auch nicht so heiß. Das haben wir gerade letzten Sommer besonders gemerkt, als es so heiß war. Man braucht nur in die Nähe des Waldes zu kommen, schon weht es angenehm kühl. Das haben wir genossen, unser Hund auch. Er musste halt erst mal den Berg rauf bei uns, aber wir hatten die Vorfreude auf den kühlen Wald und der Hund musste halt durch, der immer gleich nur im Hier und Jetzt lebt. Ja, Dauertrockenheit ist schwer auszuhalten. Und doch sagt Jeremia, im dürren Jahr unbekümmert sein. Diese Baummenschen am Wasser gepflanzt können im dürren Jahr unbekümmert sein. Also auch letztes Jahr haben wir ja erlebt, ein dürres Jahr ist schon sehr lang. Und jetzt fallen in Werder überall die Bäume um beim Sturm. Das ganze Jahr Dürre war wohl schon ein bisschen zu viel. Aber Durststrecken, kürzere Durststrecken und Gott weiß, wie lange sie sein dürfen, die sind kein Problem, weil wir Reserven haben, auf die wir zurückgreifen können. Die Psychologen nennen das heute Resilienz, eine wertvolle, eine wichtige Gabe. Eben, durchhalten können, wenn es hart kommt, Hoffnung behalten, wenn es trocken wird, sich nicht kleinkriegen lassen, sich nicht umbringen lassen von den Widrigkeiten des Alltags und den Bosheiten um uns her. Und Jeremia weiter, nicht aufhören, Frucht zu tragen. Frucht, was ist das? Erleben, bei meiner Arbeit, bei meinem Einsatz kommt was raus. und Freude daran spüren, dass etwas gelingt. Und was gibt es Schöneres, denke ich oft, als abends mit dem Tagewerk zufrieden ins Bett zu gehen. Ob ich nun was geschrieben habe oder ob ich im Garten gearbeitet habe, wenn ich dann sehe, was bei rausgekommen ist, dann rechtschaffen müde bin und mit gesunder Müdigkeit ins Bett falle, das ist wirklich was ganz, ganz Schönes. Das ist zwar mühsam, aber es gibt auch Energie. Und das ist eine Energie, die nicht nur mich erfüllt, sondern bei der ich auch genug habe, um sie an meine Umwelt weiterzugeben. Mehr oder weniger ganz automatisch. Gerade an Menschen um mich her, die mich ja oft auch immer wieder nur anzapfen. Wie gut, wenn ich dann ja Resilienz habe, was zuzusetzen habe, was zuzugeben habe, etwas zum Teilen und anderen wohltun und nicht nur sagen zu müssen, es ist keine Zeit, Stress, sondern wenn ich auch einen Blick und Energie für die anderen habe, statt sich aussaugen lassen, sich ja was weitergeben, zum Teilen genug haben. Wie viele von uns oder unseren Freunden und Bekannten sagen jetzt vielleicht, schön wär's. Träum weiter. Aber wem die Hoffnung noch nicht gestorben ist, der sucht seinen Weg zum Glück. Das steckt so in uns drin. Und da haben die Menschen wieder eine Menge Möglichkeiten. Jeremia zählt ein paar auf. Auf Menschen vertrauen. Nachbarschaftshilfe, Freunde, Community. Ohne Community wäre ich schon mehrmals aufgeschmissen gewesen mit meinem Computer. Wenn ich ein Virus hatte, konnte ich nachgucken und irgendein netter Mensch hat sich die Mühe gemacht, sein Wissen zu teilen und ins Netz zu stellen. Aber so gut das alles ist, eine Hand wäscht die andere, im Netzwerk von Freunden und Bekannten geborgen zu sein, ob das nun über Computer passiert oder ganz zwischen unter vier oder viel mehr Augen, das ist gut. Aber es ist doch so, Menschen können nicht immer helfen und manchmal wollen sie es auch nicht. Und dann steht man da, wenn man nur auf Menschen vertraut. Da liegt es nahe, und Jeremia sieht das genauso, sich auf seine eigene Kraft verlassen. Selbst ist der Mann. Und auch da ist ja wieder ganz viel Gutes und Positives dran. Seine eigene Kraft, sich was zutrauen, anpacken, sich nicht hängen lassen, Erfolgserlebnisse schaffen, sich wieder daran freuen, und das setzt dann auch wieder Energie frei, ähnlich wie von erfüllender Arbeit. Aber schlimm, ja, wenn wir dann an unsere Grenzen kommen, wenn weder ich noch andere Menschen mir helfen können oder wenn ich gar das Gefühl habe, fallen gelassen zu werden. Und Jeremia setzt noch eine Möglichkeit hinterher. Götzenaltäre und Standbilder unter jedem grünen Baum und auf jedem Hügel. Wenn nichts mehr hilft oder oft schon bevor nichts mehr hilft, ist Spiritualität angesagt. Jedem die seine Religion oder noch besser handverlesene Techniken und Rituale, die zu mir passen, um höhere Energien anzuzapfen und diese Grenzen von Menschen und mir selber doch noch ein wenig zu erweitern. Das ist nichts Neues. Zu Jeremias Zeiten gab es diese ganzen Götzenaltäre und Höhenheiligtümer, wo eben gerade Bäume auch oft eine besondere Rolle spielten. In der Zeit der Aufklärung, dann ging man in den Wald und hat Gott im Wald gefunden. statt in der Bibel zu lesen oder in den Gottesdienst zu gehen.
Und vom Oberförster
begeistert. Ja. Heute machen die Menschen das etwas differenzierter und ausgeklügelter und individueller. Da gibt es alle möglichen Bio, sonst was, Essenszubereitungsrituale, was da rein darf, welche Gewürze, welche Kräuter, wann die gepflückt werden und so weiter und wo das Zeug herkommt. Mit allem Möglichen wird zelebriert oder man nimmt sich eine Klosterauszeit. Oder wer es ganz gründlich machen will, der zapft dann gleich das Universum an. Das Universum, das alles hat, für jeden genug, man muss es nur anzapfen. Seine Wünsche ans Universum schicken. Das ist dann ungefähr so der gute alte Weihnachtsmann hoch 365 für jeden Tag einen. Aber nicht erst, wenn das Universum in Lieferschwierigkeiten kommt. Eigentlich wissen wir alle, dass wir uns selber nicht genügen. Mit allen Möglichkeiten, wo immer wir suchen, in uns, in unserem Netzwerk oder in den höheren Sphären. Alles andere auch kann uns dieses Größere nicht geben, das wir ganz tief im Herzen suchen. Gute Freundschaften kommen dem schon am nächsten, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und deswegen sagt Jeremia: Gesegnet ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Punkt. Das reicht. Mehr nicht. Minimalistisch könnte man heute dazu sagen. Und weniger ist mehr, minimalistisch, das ist besonders wohltuend, erleben wir besonders wohltuend, wenn wir von den vielen Wahlmöglichkeiten erschlagen sind. Vertrauen, wer auf Gott vertraut. Es gibt keinen Ersatz für Vertrauen. Verlässlichkeit, eben Freundschaft mit Gott selbst und nicht so viel drumherum. Gott immer tiefer kennenlernen, in diese Beziehung investieren, weil diese Beziehung trägt. Vertrauen einüben, dass die Beziehung trägt und dann erleben, dass sie trägt. Zuverlässig immer. Wenn das so einfach ist und unsere Sehnsucht wirklich stillt, dann kann man sich ja fragen, warum gehen so viele Menschen ihren Weg nicht mit Gott, nicht mit Jesus? Oder um mit Nietzsche zu fragen, warum sehen die Christen nicht erlöster aus? Und Jeremia hat auch dafür eine Antwort. Die Sünde ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze, ist sie eingegraben in die Tafel ihres Herzens. Wir sind von der Sünde gezeichnet. Die Sünde, das ist zuallererst und grundlegend das Getrenntsein von Gott. Der Fluch, selbstständig und selbst und ständig auf sich allein gestellt und angewiesen zu sein, auch wenn wir das gerade mal nicht wollen. Von Gottes Ferne gezeichnet. Die Sünden, vom zu vielen Essen bis zum Mord und sonst was, das ist ja nur Folge davon, dass Menschen von Gott getrennt sind und sie die entscheidenden Werte, die entscheidende Orientierung nicht haben. Und da kann keiner raus. Wir sind gezeichnet von der Sünde, vom eisernen Griffel. Meine Mutter hat in der Grundschule noch auf Schiefertafeln geschrieben. Und, da gibt's noch mehr, Schiefertafeln. Was hatten Sie denn für einen Griffel?
Ganz dünn. Papier.
Mhm. Ja, das Papier, das war wohl sicher schon eine Hilfe.
Und dann
ah ja. Also meine Mutter war dankbar, dass ihre Eltern genug Geld hatten, dass sie ihr Milchgriffel kaufen konnten. Die waren reich, relativ weich, und man konnte auf diesen Schiefertafeln schön mit ihnen schreiben. Und vor allem die Tafeln, und die quietschten nicht so. Ja, das ist ja auch ein furchtbares Geräusch. Manche machen das ja dann, haben das in der Schule dann gemacht, so mit Fingernägeln über die Tafel. Ah, ich konnte das auch nicht ab. Aber die, die es halt abkonnten, die haben sich gefreut, wie die anderen dann ja, das Gesicht verzogen haben. Also Milchgriffel, die hatten viele Vorteile und vor allem schonten sie die Tafeln.
Die
Ja, also meine Großeltern waren doch so ganz gut betucht und danach ist es immer weniger geworden. Also mein Onkel und meine Mutter hatten Milchgriffel. Und vor allem bei allen Vorteilen, die wir jetzt zusammengetragen haben, die schonten die Tafeln, die Schiefertafel blieb glatt. Die ärmeren Kinder hatten andere Griffel und die kratzten, die machten diese Geräusche und die ruinierten die Tafeln. Ich denke mal, dass die nicht gerade aus Eisen waren, aber die hatten dieselbe Wirkung. Man rieb mit der Zeit Scharten in die Tafeln und das Schreiben wurde zunehmend mühsam bis unmöglich, geschweige denn von schön Schreiben. Und das ist das Bild. Die Sünde ist geschrieben mit eisernem Griffel, diamantener Spitze in die Tafel des Herzens. Das ist die Lebenswirklichkeit von jedem Menschen, der auf die Welt kommt. Und die Tafel ist von vornherein ruiniert. Jeremia sagt, trügerisch ist das Herz und unheilbar. Was tun? Wenn die Sache hoffnungslos wäre, würde ich jetzt nicht hier stehen und ihr und sie würden nicht hier sitzen. Also, Frage zwischendurch, wie kommt ein Elefant in den Kühlschrank? Ja, ich sehe, da kriege ich Hilfe. Jetzt, wie kommt das Nashorn in den Kühlschrank?
Kühlschrank auf, Elefant raus, Nashorn rein,
Kühlschrank wieder zu. Genau. Und genau so macht es Gott. Der Prophet Hesekiel sagt das so. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Also der Elefant muss erst raus. Und wir merken sofort, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, da merken wir sofort, da stimmt doch was nicht. Wie passt Stein zu Fleisch? Das ist fremd. Und das ist wirklich so, das ist dem Menschen fremd. Gott hat die Menschen anders geschaffen und gewollt, nämlich nach seinem Bild. Und nun, ja, haben wir sozusagen ein fremdes, von der Sünde gezeichnetes und verschartetes Herz, unheilbar. Da hilft nur die Totaloperation. Und dann Herztransplantation, genau. Und Hesekiel sagt weiter, nicht nur das steinerne Herz rausnehmen, sondern und euch ein neues, ein fleischernes Herz geben. Da merken wir sofort, das ist das Richtige, das passt. Das gehört dahin, Fleisch zu Fleisch. Was ist denn dann der Unterschied zwischen dem einen, dem steinernen, und dem anderen, dem fleischernen Herzen? Das neue Herz, das, was zum Menschsein nach Gottes Willen und Schöpfervorsehung gehört, Menschsein, wie Gott es sich gedacht hat, dieses neue Herz, das harmoniert mit Gott und das harmoniert dann letztlich auch mit mir selbst. Das passt zu mir als Mensch. Es passt auch zu Gott, Und es reagiert empfindlich, wenn der eiserne Griffel der Sünde darauf schreiben will. Es wehrt sich. Das neue Herz will das Gute. Nicht nur irgendetwas Gutes, sondern das Gute. Gott selber und das, was Gott will. Und noch was. Das reicht immer noch nicht. Jetzt ist zwar das Nashorn im Kühlschrank, wir haben das fleischerne Herz, aber wir brauchen noch was. Der Kühlschrank braucht Strom. Und Hesekiel fährt fort. Gott sagt, ich werde einen neuen Geist, meinen Geist in euer Inneres geben. Wollen ist ja schön und gut, aber wir wissen alle, mit Wollen allein kommen wir nicht sehr weit. Viele Menschen haben hohe Ideale, wollen gut leben, wollen, wie man heute Neuenglisch-Deutsch sagt, einen Unterschied machen oder die Welt retten. Und sie scheitern an der Wirklichkeit, die letztlich die Wirklichkeit ihres eigenen steinernen Herzens ist und auch der steinernen Herzen der anderen und der Mächtigen. Gottes Geist ist das Entscheidende am neuen Herzen. Nicht mehr aus eigener Kraft am inneren Schweinehund und an den bösen Strukturen der Welt scheitern. Nicht mehr Gottes Nicht mehr umsonst sich abstrampeln, immer nur das Gute wollen, sich strebend bemühen und dann nichts zu Potte kriegen. Oder kurz vor dem Ziel oder lange vor dem Ziel schlapp machen. Auch da werden durchaus beeindruckende Etappenziele von Weltmenschen ohne Gottes Geist erreicht. Darüber können wir uns wieder mit freuen, genauso wie wir uns über hilfreiche Menschen und alles mögliche andere freuen können. Aber es rettet, es hilft nicht wirklich. Gottes Geist ist die übernatürliche Kraft, die wir zum vollen Menschsein brauchen. Und Hesekiel sagt weiter, auch wofür wir diese Kraft brauchen. Ich habe es schon angedeutet, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und tun. Also, dass das praktisch wird. Wir brauchen Gottes Geist, um zu tun, was Gott gefällt. Und das, wenn wir das eben mit dem neuen Herzen, gefällt uns das dann auch, weil unser neues Herz ja von Gottes Geist beseelt ist. Das schafft dann den Frieden, die Harmonie, die Gemeinschaft mit Gott ganz praktisch. Gottes Geist in uns ist die Kraft. Und wieder zu unserem Jeremia zurück, er sagt es so von Gott. Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr inneres Leben legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ja, Gott schreibt auch. Gott schreibt so, wie es zu dem neuen, weichen Herzen, das er selber einoperiert hat, auch passt. Gott schreibt nicht mit eisernem Griffel. Den eisernen Griffel der Moral, den setzen nur diejenigen an, die Jesus nicht wirklich verstanden haben. Religiöse Menschen, die so ein bisschen Bibel und Christentum mit ihrem alten steinernen Herzen verwirklichen, oder auch bei anderen durchpeitschen wollen. Und weil das so oft passiert ist, hat das Christentum bis heute in dieser Hinsicht einen schlechten Ruf. Wir sind die, die nichts dürfen, keinen Spaß haben und so weiter. Kennen wir alle, hat sicher jeder schon mal in irgendeiner Form gehört. Also, da schließe ich mich an, so nicht. Gott schreibt mit seinem Finger, ganz weich, aber ganz klar. Mehr Druck braucht das neue Herz nicht. Das ist sozusagen der Lackmustest, wenn Gottes sanfte Schrift ihre Wirkung tut, dann ja, habe ich offenbar ein neues Herz, das auf seine sanfte Stimme, auf sein sanftes Leiten hin reagiert. und sich eben nicht in den Scharten und Hohlwegen bewegt, die der eiserne Griffel der Sünde gezogen hat. Mit dem neuen Herzen und mit Gottes Geist wird dann auch das wahr, was Jeremia in demselben Zusammenhang wie mit dem Schreiben gesagt hat. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So ein Innen und ein Miteinander, ein vollkommenes Miteinander von Menschen und Gott. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen, die durch die Sünde, durch die Eigenwilligkeit des Menschen zerstört worden ist, die fängt Gott wieder neu an. Christen sind Menschen, die neu anfangen, Gott zu lieben. Wie in einer Freundschaft oder einer Ehe sind auch wir in unserer Beziehung mit Gott nicht perfekt. Aber Gott vergibt. Er freut sich, wenn wir mit dem neuen Herzen leben und in die richtige Richtung gehen. Und da haben wir im Grunde schon die Antwort auf die Eingangsfrage, warum reicht es nicht, offen und tolerant zu sein, Werte zu haben, sich zu respektieren und eine gute Erziehung und gute Moral an den Tag zu legen? Warum sind Christen Christen und nicht einfach andere Menschen, die gut sein, sich bemühen? Ob wir Menschen nun es früher oder später erst wahrhaben wollen, von Natur aus sind wir kahle Sträucher in der Steppe. Durstige, ungestillte Sehnsucht ist da. Wir spüren die Knüppel zwischen den Beinen im Alltag. Menschen, die ihre Hoffnung nur auf ihre eigenen Möglichkeiten und vielleicht übernatürliche Rezepte setzen, in Wirklichkeit leiden auch sie unter dem steinernen Herzen, leiden unter der tödlichen Wunde durch den eisernen Griffel der Sünde, durch die Auflehnung gegen Gott, die oft so sanft daherkommt. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ein Leben wie ein Baum am Wasser. Alles haben, was wir zum Leben wirklich brauchen und noch vieles mehr zum Genießen. Ich sage es gern so, ich habe es bestimmt auch in unserer Gemeinschaft schon mal gesagt, allein die Tatsache, dass wir alle hier und heute hier sitzen, das sagt aus, dass wir alles bisher immer alles gehabt haben, was wir zum Leben brauchten. Wir leben jetzt. Und Gott segnet alle, die auf ihn vertrauen, die erfahren und lernen, dass Gott immer trägt, dass er treu ist, dass seine Freundschaft hält, durch dick, durch dünn, in allen Situationen. Sie hält und sie hält, was sie verspricht, in seinem Wort, in der Bibel. Praktisch wird alles das durch das neue Herz, dadurch, dass wir anfangen, tun zu wollen, was absolut gut ist, aus diesem neuen Herzen heraus. Tun, was Gott gefällt. Und was uns dann auch gefällt, weil das neue Herz von Gott kommt und mit Gott harmoniert. Und durch den neuen Geist, durch den Heiligen Geist in uns, der uns die Kraft gibt, das Positive, das Gute zu tun, der gibt uns auch die Kraft, in den Widerständen des Schweinehunds, in den Widerständen unserer Umwelt zu widerstehen und auf Gott ausgerichtet zu bleiben. So erfüllt sich Leben wirklich. Es mag ungewohnt klingen, aber wer sich darauf einlässt, erfährt diese Erfüllung, Zufriedenheit, Gelassenheit. Gott macht es gut und wir, jeder einzelne von uns, ist ein Teil davon, von dem, was Gott gut macht. Das ist der Unterschied, kurz gesagt, zwischen Christsein und Nicht-Christsein. Jedenfalls der Unterschied, den wir auf dieser Erde schon spüren. Ich kann nur sagen, Christsein, Gottes Beziehung, lohnt sich hier und heute und in Ewigkeit. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater, wir können dir gar nicht genug danken, dass du ja so eine heilsame Operation an uns tust, getan hast und das jedem Menschen anbietet, der ja in der Wüste steht und nicht weiter weiß, alleine ist. Jesus, schenk uns Worte, schenk uns Ausstrahlung, die Menschen auf dich, die Quelle des lebendigen Wassers, aufmerksam macht. Schenke uns, dass Menschen auch durch uns dich finden, dass sie durch uns ermutigt werden, in deinem Wort zu lesen, weil sie sich darauf einlassen, dass deine Worte heilsam sind, dass dein Wille gut ist, dass das, was du tust, heilsam ist. Mach uns mehr und mehr zu deinen Zeugen. Lass uns darauf hinweisen, dass du ja für die Sünde in uns, für das Werk des eisernen Griffels an uns, dafür bist du am Kreuz gestorben. Danke, Jesus, dass du das getan hast, und wir preisen dich dafür, dass du auferstanden bist, den Tod und die Sünde überwunden hast und mit uns gehst in ein neues Leben. Amen. Achso, Entschuldigung, haben wir noch Zeit, ist schon nach 11, dann würde ich den Text, aus dem ich immer zitiert habe, gerade noch vorlesen. Wäre doch schön. Unterstützung des Predigers, das tut gut. Also, der Haupttext ist aus Jeremia Kapitel 17. Den lese ich jetzt vor. Das Hesekiel war Kapitel 36 und das mit der Gottesbeziehung war Jeremia 31 mit dem Neuen Bund. Jetzt Jeremia 17, die Verse 1 bis 9. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Denn ihre Söhne denken an ihre Altäre und Aschera-Bilder unter den grünen Bäumen und auf den hohen Hügeln. Aber ich will deine Opferhöhen auf Bergen und Feldern samt deiner Habe und allen deinen Schätzen zum Raube geben um der Sünde willen, die in diesem ganzen Gebiet begangen ist. Und du sollst aus deinem Erbe verstoßen werden, das ich dir gegeben habe, und ich will dich zum Knecht deiner Feinde machen in einem Land, das du nicht kennst, denn ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ja, wir haben es ein Stück ergründet, Gottes Wort ergründet es. Und es ergründet nicht nur mit einer tödlichen Diagnose, sondern Gott heilt. Amen.